Also die Honigbiene wird nicht aussterben, solange es Imker gibt. Wenn der Imker pflegt sie. So wie ein Bauer seine Tiere pflegt, so pflegt der Imker auch seine Bienen und schaut, dass ihnen gut geht.
Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur bei der WZ. Unser Essen, das auf den Tisch kommt, kann nachhaltig, gesund und regional produziert sein. Wie das funktioniert, erklären wir euch in dieser Serie, bei der wir einmal im Monat Bauern auf ihrem Feld besuchen. Heute geht es um das Thema Honig.
Ich befinde mich im Austria Classic Hotel auf der Praterstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk, gleich ums Eck vom Praterstern. Hier treffe ich Kurt Grottendorfer. Der Imker erntet Honig von Bienen am Dach des Hotels. Hallo Kurt.
Hallo, servus.
Danke, dass du für uns Zeit hast. Wie kam es dazu, dass du überhaupt Imker geworden bist, noch dazu mitten in der Großstadt?
Also warum bin ich Imker geworden? Das muss ich ganz weit zurück. Der Grundstein, wie ich mich erinnere, war eigentlich der Kindheit. Ich war so 4, 5 Jahre alt. Da war ich mit meinen Eltern immer bei meinem Großvater väterlicherseits in der Steiermark, im Enztal. Und der Großvater hat mich damals in das Bienenhaus mit hineingenommen, damals noch voller Angst, ja, vor Bienen, hat mir das gezeigt, hat die Bienenstöcke hinten aufgemacht, oder Glasscheibe, und da hat es irrsinnig gut gerochen. Und zudem hat er mir auch über Bienen was erzählt. Das habe ich nicht vergessen heute noch. Wenn die Bienen am Abend lang fliegen, dann wird es morgen eher schlechter. Und wenn sie kurz fliegen, dann wird es morgen weiter schön. Das hat immer gepasst eigentlich. Ja. Das ist, was ich dort im Urlaub war. Dann war da eine lange Pause und dann war mein Schwiegervater, der hat früher Tauben gezüchtet, Brieftauben, und dann hat er Bienen gezüchtet in der Pension. Und der hat mir dann immer mitgenommen zum Bienenernten oder zum Honigernten und hat plötzlich diesen Geruch wieder in der Nase gehabt, den ich schon als Kind gehabt hat. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ja, dann hat er mich zum Verein mitgenommen, wo er Vereinsmitglied war, dann bin ich mitgegangen. Und so bin ich zur Imkerei gekommen, dann einen eigenen Bienenstock gehabt, aber damals war ich noch beruflich sehr, sehr engagiert. Und da sind wir eigentlich vor 6, 7 Jahren gesagt, nein, ich mache das nicht mehr, hör auf. Und dann ist eines gewesen, in den Verein, wo ich Mitglied war, da ist der Obmann gestorben, der immer gesagt hat, ich soll Nachfolger werden. Habe ich immer abgelehnt. Haben kurz eine Frau als Obfrau gehabt und dann ist die zurückgetreten und dann waren wir bei einer Generalversammlung 3 Leute. Und da habe ich gesagt, was tun wir? Vor allen Dingen, wir sind der älteste Wiener Bienenverein in Wien, Wien-Westend, über 100 Jahre schon. Also in den 99. Jahren haben wir gesagt, okay, wir sind zur Nummer 3, aber wir versuchen den 100er. Ja, wenn es gut geht, geht's gut. Wenn es nicht gut geht, dann sperren wir den Verein zu. Mittlerweile lebt er, sehr gestockt. Wir sind, glaube ich, schon über 35 Mitglieder wieder. Und da bin ich ganz stolz. Damals habe ich keine Bienen gehabt und habe gesagt, ob man ohne Bienen geht nicht. Ja, und das ist seit 6, 7 Jahren, dass ich wieder Bienen habe und es wird immer mehr. Und jetzt bin ich halt in der Pension ein bisschen auch hineingekippt, ja. Also mit Versuchen und. Also so bin ich zur Imkerei gekommen. Und als Wiener halt in Wien.
Okay. Ja. Und was hast du gearbeitet?
Über HTL für Kraftfahrzeugbau gemacht, also eher technisch. Und war dann lang in der Transportbranche tätig als Fuhrparkleiter bei großen Firmen und die letzten 12 Jahre selbstständig als quasi Unternehmensberater, Fahrerschulungen, Fahrerweiterbildung, also auf der technischen Seite.
Und da hast du mit Bienen nichts zu tun gehabt?
Dort nichts, nein.
Okay. Na gut, aber wenn du erzählst, ihr wart zu dritt noch und jetzt ist die Zahl wieder gestiegen. Ja. Wie ist das, warum?
Ich glaube, einfach nur durch Reden miteinander, neue Mitglieder werben und einfach offen zu sein gegenüber anderen. Also ich will gar nicht sagen über die Homepage, aber mir, es spricht sich herum, dass da vielleicht ein nettes Klima ist und da kommen die anderen und wir brauchen halt einmal im Monat, haben eine WhatsApp-Gruppe, da tauschen uns auf und helfen uns. gegenseitig.
Ist das eine Generationssache, würdest du sagen, dass es eher für ältere ist, Imkereien, oder hat sich da was verändert auch in den letzten Jahren?
Nein, es kommen sehr viele Junge dazu und auch Frauen kommen dazu. Also in unserem Verein haben wir einen Frauenanteil von über 25% mittlerweile.
Was viel ist?
Was viel ist, früher war Imkerei reiner Männerdomäne. Und also Frauen hat es ganz selten gegeben. Und das wird jetzt immer mehr, weil Imkern ist auch ein bisschen in. Mhm.
Warum ist das in? Oder was hat sich da verändert?
Ja, einfach von der Umweltgedanke. Man lest immer, die Bienen sterben aus und. Und wir müssen die Bienen retten. Und das ist ein grünes Thema auch.
Wie siehst du das? Ich meine, das, vor ein paar Jahren war das ja sehr stark auch Thema, dass die Bienen aussterben tatsächlich. Wie hat sich das entwickelt seitdem? Gibt es da eine Trendwende? Oder?
Also die Honigbiene wird nicht aussterben, solange es Imker gibt. Mhm. Der Imker pflegt sie. So wie ein Bauer seine Tiere pflegt, so pflegt der Imker auch seine Bienen und schaut, dass ihnen gut geht.
Wie kann man sich so Arbeit vorstellen als Imker? Also du hast schon gesagt, das ist eine sehr schwere Arbeit.
Ja, wenn man die Ernte macht, ist es sehr, sehr schwer. Weil diese Rähmchen, dieser Rahmen, den der darunter hängt, ist, kann 15, 20 Kilo sein. Das muss man heben, ja. Mhm. Das tut man sich manchmal von einer gewissen Höhe runterzuheben, doch ein bisschen schwieriger. Ja. Mhm.
Die weltweit erste Imkerschule wurde 1769 im Wiener Augarten von Maria Therese gegründet. 6 Jahre später erließ die Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen am 8. April 1775 ein Gesetz zur Förderung der Bienenzucht. An diesem Tag berichtet die Wiener Zeitung, die damals noch Wienerisches Diarium hieß, zwar nicht über das Gesetz, dafür wurde aber die Öffnung des Augartens für die Allgemeinheit bekannt gegeben. Da die Zeit herannahte, dass der Augarten, welchen Ihre Majestät zur Ergötzung des Publikums allergnädigst gewidmet und zu derselben Eröffnung den letzten dieses Monats, Aprils, bestimmt haben, so wird dem Publikum zu wissen gemacht, dass selber ohne Ausnahme das ganze Jahre zu allen Tagen Vor- und Nachmittag offen stehen und darin alles dasjenige zu handeln erlaubt sein würde, was eine vernünftige Polizei gestatten kann und in allen übrigen Tanzsälen und Gärten erlaubt ist.
Wie wird man Imker oder was gibt es eine Ausbildung? Oder?
Ja, jeder kann Imker werden. Seit der Maria Theresia, seit über 250 Jahren, gibt es ein Gesetz, dass jeder Imker werden darf. Oh. Ich empfehle, dass jeder, der zum Imkern oder sich mit Bienen beschäftigt, einen Grundkurs in irgendeiner Schule macht. Wir in Wien haben die Möglichkeit, in der Imkerschule im Donnerpark das zu machen. Übrigens auch die älteste Imkerschule der Welt.
Wow, wie alt ist die?
Über 250 Jahre, 254 Jahre, ja. Also mhm. Hat auch die Maritreise eingeführt, mhm. Um zu lernen und das Wissen weiterzugeben. Mhm. Das mit Wissen weitergeben ist ein Thema, und die alten Imker haben das nie gern weitergegeben. Also das war so stillschweigend, jeder hat sein eigenes Küsschen. Stückchen gemacht. Das ändert sich jetzt. Also wir sind viel offener, also zumindest bei mir und im Umfeld, wir helfen uns gegenseitig. Ja. Also wir rufen an. Wir geben auch Fehler zu oder was wir falsch gemacht haben. Kommt auch vor. Ja. Also, aber aus Fehlern lernt man. Ja.
Das ist also eine geschlossene Männertätigkeit im Kern,
würdest du sagen? Früher, ja, früher war es. Früher waren Vereine, der Verein, wo ich war, der hat über, glaube ich, 200 Mitglieder gehabt. Ja. Mhm. Und die haben sich getroffen, jede Woche, einen Dienstag in Speising in ein Wirtshaus und haben dort sich ausgetauscht. Da hat es noch kein Radio gegeben und kein Fernseher. Da ist man halt am Stammtisch gewesen und hat sich ausgetauscht.
Und dann anscheinend dürfte das irgendwie Trend verloren gegangen sein?
Oder? Ja, das kommt vielleicht auch mit den Obleuten oder der immer vorne steht beim Verein, wie das ist. Also mhm. ich da gibt's eine kleine nostalgische Geschichte. Aha. Einer der Obmänner war ein Baumeister. Und der hat seine Mitglieder eingepeitscht irgendwie. Also der hat sie wirklich getrieben und hat gesagt, das ist nicht der Verein Wien West End, sondern Verein Wild West.
Wow.
Weil es so streng dort zugegangen ist und irgendwie das so scharf. Also so eine Anekdote von früher. Kann man auch nachlesen in alten Heften in der Nationalbibliothek, wie das früher war. Mhm. Der Bienenvater, der liegt dort auf, kann man sich ausheben, kann man in alten Geschichte nachlesen.
Und wann hat sich das verändert oder wann ist das moderner geworden oder offener eigentlich?
Ja, ich glaube, offener wird es erst in den letzten 10 Jahren ungefähr.
Okay.
Dass man sich öffnet und doch ein bisschen ein Generationswechsel. Die Jungen kommunizieren anders, auch mit Handy, WhatsApp und so weiter, ist der Austausch wesentlich schneller.
Das Bewusstsein durch den Klimawandel, ist das vielleicht dadurch entstanden?
Ja, wir kriegen das jetzt mit, den Klimawandel, eigentlich fast negativ. Ja. Also, okay. Also ich kriege das jetzt immer mehr mit, was das für die Bienen bedeutet. Mhm. Trockenheit, wie es heuer im Winter war. Es war viel zu trocken gewesen. Also wir haben keinen Niederschlag gehabt. Dann war es zu kalt im April, wo wir gehofft haben, dass was ist. Und der Mai war wieder viel zu nass, ja, das wir eigentlich früher gebraucht haben. Also man hört jetzt in den Medien, dass die Honigernte heuer total schlecht sein wird. Also manche nur mit 20% vom Vorjahr kalkulieren. Ja. Also das schaut natürlich nicht so schön aus dann. Also wir hoffen jetzt noch auf die Linde, die jetzt überall blüht in Wien, dass da noch ein bisschen ein Honig kommt. Also.
Und die Linde, was hat das für eine Bedeutung für die Bienen?
Die Linde ist eigentlich die letzte Haupttracht. Ja. Also wir beginnen mit der Kirsche, sagt man, also Obstblüte. Mhm. Dann fängt die Akazie an.
Wann ungefähr fängt die an?
Die Kirsche fängt jetzt auch immer früher an. Die fängt nach einer Studie, glaube ich, 30 Tage früher an als vor 20 Jahren zu blühen durch die Erderwärmung. Da sind die Bienen oft noch nicht fit. Dann kommt Kastanie, dann kommt Akazie und jetzt soll die Linde, Sommerlinde und Winterlinde kommen. Ja. Also, und die ersten Haupttrachten wie Akazie und Kastanie haben auslassen heuer. Da war es zu kalt, zu feucht. Okay. Ja. Okay. Also da ist nichts gekommen. Also jetzt,
die Linde soll es retten?
Die Linde soll es hoffentlich retten.
Wie viele Bienenvölker gibt es überhaupt in Wien?
Wir haben ca. 600 Mitglieder im Landesverband Imker. Und im Schnitt hat jeder, wir wissen es nicht genau, circa, sagen wir, 10 Völker. Das heißt, wir haben 5000 Bienenvölker in Wien. Mhm. Wobei das aber oft manchmal länderübergreifend, der hat manche halt in Niederösterreich die Bienen stehen. Also ganz genau können wir es nicht sagen. Also wir schätzen, dass wir 5000 Bienenvölker haben.
Mhm. Nur, wenn man jetzt sagen, okay, wir sind hier am Praterstern. Also was ist da der Unterschied eigentlich vom Praterstern zur Donauinsel zum Beispiel?
Ja, weil die Vegetation anders ist. Ja. Dort sind andere Bäume, hier sind andere Bäume und es gibt eine Imkerei in Wien, die nennt sich Bezirksimkerei, die macht Lagenhonige. Ja. Die haben 23 verschiedene Honige in Wien.
Wow.
Und jeder Honig schmeckt anders, weil es andere Blüten und andere Pflanzen dort sind. Ja. Also es schmeckt auch hier anders als von der Donauinsel, dort habe ich auch Völker, schmeckt auch anders ein bisschen.
Was ist da der Unterschied?
Einfach von den Bäumen her, was dort ist. Also das sind andere Bienen, man kann es nicht wirklich. Also Honig ist nicht Honig. Ja? Und das ist so wie beim Wein, weil man grünen Veltliner von irgendwem gewohnt ist, schmeckt im nächsten Jahr auch ganz anders. Ja? Also man kann nicht sagen, der schmeckt genauso gut oder ähnlich. So geht es beim Honig auch. Also es schmeckt auch, der Honig im Frühjahr schmeckt anders, als der im späten Frühjahr geerntet wird. Also das ist immer unterschiedlich von der Farbe, von der Konsistenz. Mhm. Also es ist wirklich spannend, was da rauskommt. Dann.
Mhm. Ich meine, der Praterstern, der gleicht ja einer Asphaltwüste, die Gegend ist voll von Abgasen des Autoverkehrs. Das klingt ja nicht gerade nach einem Wohlfühlort für Bienen. Wie widerstandsfähig sind diese Insekten?
Die sind sehr widerstandsfähig. Okay, es ist zwar Wüste hier, Betonwüste, aber gleich im Anschluss von Praterstern ist der Prater.
Mhm.
Und der Biene fliegt bis zu 3 Kilometer im Umkreis.
Ah, okay.
Ja, also das ist weit in den Prater hinein.
Mhm.
Oder sogar bis auf die Donauinsel oder sonst was. Aber wenn man sie wirklich hier einen Zirkel nehmen würde und einen 3 Kilometer Kreis abschlagen würde, fliegt die wahnsinnig weit.
Ah, okay.
Ja? Mhm. Und Abgase auch. Eine Blüte zum Ernten ist ja nur 2-3 Tage offen. Das heißt, da können keine Abgase drin sein. Und wenn wir geringe Abgase, dann filtert die Biene das heraus.
Also echt?
Wir machen Biohonig auch hier.
Okay, wie funktioniert das? Also wie kann die Biene das rausfiltern?
Durch ihren Körper. Sie filtert Giftstoffe irgendwas aus heraus. Sie arbeitet den Nektar mehrmals um und der wird dann herausgefiltert.
Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie wird da Honig produziert oder wie läuft das ab?
Ja, die Biene fliegt von Blüte zu Blüte, saugt dort den Nektar ab, speichert das in ihrer Honigblase und fliegt damit wieder in den Stock hinein. Übergibt den Honig, also den Nektar zu der nächsten Biene und die lagert das oder zu mehreren Bienen und die lagern den Saft mit verschiedenen Enzymen dann in den Bienenstock in der Wabe ein.
Mhm.
Wenn die Bienenwabe, also diese Zelle voll ist, wird sie verdeckelt mit einer Wachsschicht, damit sie hält. Und dann ist der Honig reif und wenn die ganze Wabe voll ist, dann kommt der böse Imker. Das sind ja die Vorräte, die Biene legt diese Vorräte ja für den Winter an. Ja? Also okay. Das macht sie nicht für uns, das ist ein natürlicher Instinkt. Und irgendwann die Wabe voll ist, dann kommt der Imker, der Böse, und nimmt die Wabe raus, nimmt diese Wachsschicht weg und schleudert sie in einer Zentrifuge und dann rennt der Honig raus. Mhm. Am besten ist der Honig direkt aus der Schleuder, wenn er so richtig stockwarm, so 34 Grad ist, dann ist das wirklich am besten.
Was macht das mit den Bienen, wenn man den Honig wegnimmt eigentlich?
Ja, es kommt ein Stress, sie haben natürlich keine Nahrung mehr für den Winter. Das heißt, der Imker füttert sie dann mit verschiedenen Zuckerwasser, also minderwertige.
Okay.
Ja,
und das ist auch?
Ja, sie überlebt dadurch, ja. Das ist, also manche, ich nehme nicht allen Honig weg. Ja. Also sie dürfen einen Teil ihres Honigs behalten. Ich nehme nur einen Teil weg, wo ich damit gut umgehen kann, und den anderen behalten dürfen sie selber behalten. Aber trotzdem kriegen sie auch ein Futter von mir, also Honig, also Zuckerwasser. Und das nehmen sie gern auf. Also das
okay. Ist, und wie viel Prozent von dem echten Honig belässt du bei ihnen dann?
Ja, das kommt aufs Jahr an.
Das ist okay. Eine
schwierige Frage. Also heuer ist ganz schwierig, heuer ist ein schlechtes Jahr. Also heuer bin ich froh, dass ich ein bisschen Honig habe, um meine Kunden zu befriedigen, weil die warten schon. Wie ich dir erzählt habe, ich stehe auf dem Markt am Samstag immer und da kommen schon manche und wann gibt's denn Honig wieder? Und ich vertröste sie von einer Woche auf die andere, weil ich bin leider oder Gott sei Dank seit einem guten Monat ausverkauft. Was heißt seit einem guten Monat? Seit zwei Monaten ausverkauft. Ja.
Okay, wie viel Honig
ist das? Ich habe 140 Kilo gehabt, die ich verkauft.
Wow.
Ja, und der ist weg.
In den letzten zwei Monaten? Oder?
Nein, das ganze Jahr, also von Herbst, ich habe 140 Kilo geerntet.
Wahnsinn.
Zuletzt. Und der ist weg, ja. Also,
wow.
Und jetzt hoffen alle schon. Und irgendwo sind die, war so ein Kundenstock, ja. Also der sagt, wann gibt's denn wieder? Und jetzt muss ich mich retten mit also am Vorgartenmarkt, wo ich stehe, ist ein Vereinsverkaufsstand von meinem Verein. Jeder hat dort Möglichkeiten, seinen Honig anzubieten. Jetzt muss ich schon Fremdhonig von meinen Kollegen dort verkaufen. Wird auch genommen, ja. Also das kann man sagen, okay, der schmeckt ein bisschen anders und der auch verkosten. Mhm. Man muss sich die Leute erziehen, es dauert eine gewisse Zeit, bis man Kundenstock hat.
Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn du bist jetzt in Pension?
Ja.
Kann man aber vom Imkern leben oder wie viele Bienenstöcke braucht man, damit man davon leben kann?
Naja, man sagt, was man so hört, braucht man doch 150 Stöcke. 150 Stöcke. Leben, ja.
Wie viel Kilo Honig kriegt man dann da raus? Oder?
Naja, es ist ganz unterschiedlich, ob man wandert oder nicht. Also wir rechnen, wenn es gut geht, von 15, 20 Kilo pro Stock. Manche haben unter 10 Kilo bekommen. Also es ist ganz von Region zu Region unterschiedlich. Mhm. Auch in Niederösterreich, habe ich gerade gehört, ist es ganz schlecht. Die füttern jetzt sogar ihre Bienenvölker, weil dort nichts kommt. Also es gibt keinen Waldhonig und es ist wirklich ganz schlecht. Und die hoffen auch auf die Linde, weil sie in Waadt in der Imkerschule, also die sind sehr nachdenklich, was Honigernte ist.
Weil es hat ja, glaube ich, einen Monat lang mehr oder weniger durchgeregnet,
ja.
Gefühlt. Und viele Menschen haben gesagt, es ist ja gut, dass es eher wieder mehr Wasser gibt. Nur wie war das für die Bienen?
Ja, wenn es regnet, fliegen die Bienen nicht. Ja? Wenn es regnet und kalt ist, fliegen die Bienen nicht. Beziehungsweise die Blüten geben auch keinen Nektar her, wenn er nass ist. Also es muss gewisse Rahmenbedingungen sein. In der Nacht muss es eine gewisse Temperatur sein, ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Und dann gibt die Pflanze halt nur zwei, drei Tage in den Nektar ab. Ja? Und wenn es da schlecht ist, dann ist es aus. Ne? Mhm. Wie man auch gehört hat, Marille war schlecht. Mhm. Hat es gefrost und so ein Frostkontakt gegeben. Also es ist ein schwieriges Jahr heuer.
Mhm. Ich meine, wie viel Zeit fließt eigentlich in die Arbeit des Imkern? Also, wie viele Bienenstöcke hast du?
Ich habe 15.
15
Imker, ja.
Was ist das für Aufwand?
Ja, ich habe drei Standorte. Da fahre ich jetzt im Sommer oder im Frühjahr einmal die Woche hin.
Mhm. Also wie oft bist du hier oben am Dach?
Na, jetzt jede Woche.
Ah ja.
Ja, jede Woche gehe ich einmal. Aber ich habe auch die Möglichkeit, habe ich dir zuerst erzählt, ich überwache sie ja dann ein bisschen elektronisch.
Okay.
Ja, ich habe auf jedem meiner Standplätze eine Waage und Sensoren in den Bienenvolk drin, wo ich das übers Handy von der Ferne auslesen kann, wie viel sie einbringen, ob es ihnen gut geht. Das mache ich eigentlich jeden Tag in der Früh, nach dem Aufstehen wird Kontrolle gemacht, Standeskontrolle. Und am Abend eigentlich auch wieder, dass ich sehe, wie viel Honig ist hereingekommen. Oder auch sehe, wenn es kalt ist, wie viel sie wegfressen von dem Honig.
Ach so, okay, also wenn es kalt ist oder wenn die Bedingungen nicht gut sind.
Ja, dann müssen sie die ernähren. Ja. Die müssen ja von was leben. Ja. Mhm. Wenn sie zu kalt waren, hat man der Waage gesehen, vor jeden Tag 20 Decker weniger Honig drin. Ja.
Okay.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben wie bei jeder Folge die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese kommt von Peter aus St. Veit an der Glan.
Ich hätte eine Frage zum Honig. Ich habe nämlich gehört, dass der immer wieder mal gepanscht wird. Stimmt das? Und wie kann ich so einen gepanschten Honig eigentlich erkennen?
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Honig sehr oft gefälscht wird, dass da sehr viel gepanscht wird. Warum ist es so? Kann man das verhindern? Wenn ich in den Supermarkt reingehe, kann ich das sehen? Was habe ich für Möglichkeiten als Konsument, als Konsumentin, das zu erkennen?
Ja, ganz genau aufs Etikett zu schauen von den Honigglas. Also zuerst einmal auf den Preis schauen. Ja. Wenn der Preis um die 10 Euro der Kilo ist, dann ist der sicher, ziemlich sicher gepanscht. Mhm. Dann sieht man auch noch drauf, Honig aus EU und Nicht-EU-Ländern. Mhm. Nicht-EU-Ländern ist China. Und es steht auch nicht, in welchem Prozentanteil das aufgeschlüsselt ist. Mhm. Und da kommen halt wahnsinnig viele Importe aus China oder aus Asien, wo alles Mögliche hineingemischt wird. Von der Europäischen Kommission wurde ein Labor beauftragt. Die haben 320 Honigproben gezogen. Mhm. Und fast die Hälfte, 46%, waren verdächtig, nicht den EU-Honigrichtlinien zu entsprechen. Also die Hälfte. Honig ist ja das drittmeist gefälschte Lebensmittel. Ja. Die sind gestreckt mit Reis und Blütenpollen und man kann das kaum nachweisen.
Aber das heißt, aber eben, was habe ich für Möglichkeiten, das zu erkennen? Außer am Preis.
Am Preis oder du gehst direkt zum Imker deines Vertrauens und kaufst direkt bei ihm ab. Dann weißt du, dass der hundertprozentig sauber ist.
Du hast vorher gesprochen davon, dass von Bio-Honig. Was gibt es da für Zertifikate oder was ist da in diesem Zertifikat drinnen?
Da wird kontrolliert, wie du die Bienen hältst. Wie du sie fütterst, wenn du sie fütterst, nur mit Biozucker zu füttern, wie die Lagerung ist und wie du das Ganze behandelst, das wird überprüft.
Und wie oft wird das
kontrolliert? Einmal im Jahr.
Also einmal im Jahr
wird es kontrolliert. Kontrolliert.
Okay. Was habe ich für Möglichkeiten, den Honig zu verkaufen? Was für Vertriebsmöglichkeiten gibt es überhaupt?
Also ein Imker kommt fast nicht in den Supermarkt. Vielleicht in Niederösterreich, bei den Adegläden oder so irgendwas. Könnte ich mir vorstellen, dass ein regionaler ist. Also ich habe nicht so viel Honig da, dass ich einen Supermarkt beliefern könnte, unter Anführungszeichen. Weil so geht's da. Wenn ich 200 Kilo Honig habe, der lacht mir aus, ja, wenn man hinkommt. Also ich verkaufe das im Freundes- oder Bekanntenkreis oder halt jetzt am Markt. Also und es gibt auch einige Imker, die viele hunderte Kilo im Keller liegen haben. Ja. Mhm.
Aber das heißt, wo trifft man Imker am Markt, hast du gemeint?
Bauernmarkt? Am Markt, ja.
Hast du da ein paar Empfehlungen?
Ja, es gibt auf jedem Markt in Wien, glaube ich, gibt es einen Imker, der dort steht. Mhm. Muss man sich nur umschauen. Also Honig wird oft verkauft auf Märkten, ja. Also, aber trotzdem auch dort aufs Etikett schauen. Ich würde sagen, einen regionalen Honig aus Wien ist ganz was Besonderes. Ja. Also es ist, man soll ja auch, ja, die Pollen sind aus Wien drinnen. Man sollte so nach Apitherapie immer nur die Lebensmittel essen, die im Umkreis, wo du wohnst, produziert werden, weil das für deinen Körper gesund ist. Und da sind ja die Pollen drin, die hier im Umkreis sind. Mhm. Also der Österreicher isst im Schnitt 1 Kilo Honig im Jahr.
Ja, vielleicht eine Frage noch, wie bringt man Bienenvölker über den Winter?
Also vielleicht, ein Bienenvolk hat jetzt ungefähr 40.000, 50.000 Bienen drinnen, weil sie so viel brauchen zum Sammeln. Wenn es jetzt, die nächste Woche ist Sonnenwende, das heißt, das Bienenjahr ist vorbei, also sie bauen dann wieder ab, sie schmeißen mal die Männer hinaus, die Drohnen, die brauchen sie im Winter nicht.
Ah,
ja, sind ja nur Fresser. Die Drohne bringt, ein Thron bringt nichts. Ein Thron ist der Fristen.
Also, okay.
Ja. Und sie reduzieren dann bis auf 10.000 Bienen herunter. Ja.
Wow.
Und diese 10.000 Bienen haben dann eigentlich nur die Aufgabe, die Königin warm zu halten und zu versorgen und zu füttern.
Das heißt, über den Winter sind die Bienen auch am Dach hier?
Sind auch am Dach, ja.
Okay. Bedroht werden Bienenvölker auch von Varroamilben? Was ist daran gefährlich? Was kann man dagegen tun?
Die Varroamilbe verbreitet sich im Bienenstock in der Zelle und sticht oder beißt die Biene am Fettkörper an und infiziert sie und schädigt sie dadurch. Und die vermehrt sich leider so immer verdoppelt. Und die muss man behandeln. Die ist eingeschleppt worden von Südostasien.
Wann wurde die eingeschleppt?
Vor 30 Jahren ungefähr. Ja, 30 Jahren.
Wie wurde die eingeschleppt?
Ja, das sind verschiedene Ursachen. Manchmal die erste These war, dass sie Züchter hierher geschleppt haben. Andere These ist, dass wir Imker auch mit der transsibirischen Eisbahn unsere Völker nach Asien gebracht haben, dort Honig zu bringen. Also irgendwie ist sie hergekommen, wie halt andere Tiere auch jetzt über Transportwege, die wir uns hier einschleppen.
Mhm. Wie groß sind diese Milben?
Ja, die sind ganz klein, so 2 Millimeter, 1 Millimeter Durchmesser.
Okay. Ja, und was kann man dagegen tun? Oder was machst du?
Ja, okay. Man kann sie mit verschiedenen chemischen Mitteln behandeln. Also Ameisensäure, Oxalsäure hineinblasen. Das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Mhm. Ich beträufle sie mit Oxalsäure ein bisschen schonender. Oder man kann sie auch thermisch behandeln. Man gibt die Brut in eine Kiste, erwärmt das Ganze und einen Grad höher, dann stirbt diese Milbe ab. Und
die Bienen nicht?
Die Bienen nicht. Also nur die Brut.
Mhm.
Oder man entnimmt einen Teil der Brut raus und dann hat man schon mal die Varroa-Zahl halbiert.
Wie oft passiert das, dass diese Milben, dass du da Milben
die hast? Die sind immer da. Die sind immer drinnen.
Die sind immer drinnen?
Die sind immer drin. Nur sie vermehren sich jetzt im Frühjahr, weil umso mehr Brut ist, umso mehr Varroa-Milben. Die bringt man nicht mehr weg. Die haben wir.
Echt?
Ja.
Das heißt, da wo Bienen sind, sind Varroamilben?
Zu fast 99%iger Sicherheit. Außer du hast einen Schwarm und den behandelst gleich. Der hat nämlich höchstens nur ansitzende Varroamilben auf den Bienen, weil er kaputt mitgeht.
Das heißt, die kommen von den Pflanzen mit, oder wie kommen die mit?
Nein, die kommen von den Bienen. Die sind in den Bienenstock drinnen, in der Wabe.
Ja.
Und die vermehren sich in der Zelle. Und die krabbelt dann raus und geht dann wieder weiter.
Wow. Okay. Und das heißt, wie oft behandelst du das? Oder du wärmst dann den Bienenstock?
Ja, im Herbst, wenn die Honigernte vorbei ist, dann kann man sie chemisch behandeln. Vorher darf man das nicht. Also mit Oxalsäure.
Mhm.
Dreimal. Wow. Also nicht angenehm. Also ich denke immer, das muss ganz schwierig sein für die Biene, dass man jetzt da Gift hineinbläst. So wie wenn wir hier in den Raum sind und dann blast da irgendein Giftwolke rein und wir müssen zum Husten und kratzen und anfangen.
aber es gibt ja noch keine besseren Methoden.
Es wird geforscht daran, man forscht auch mit Zucht, wo man nicht denen Bienen dieses Putzverhalten wieder ein bisschen besser antrainieren könnte. Das ist auch so eine Idee, die man hat, ein Putzverhalten zu verbessern.
Mhm. Okay. Na gut, jetzt haben wir viel über die Bienen gesprochen. Ich würde vorschlagen, schauen wir mal aufs Dach rauf.
Ja.
Und zu den Bienenstöcken. Genau.
Gut, mach. Mhm.
Okay. Wir heizen mal das Rauchfass ein bisschen an, dass man die Bienen beruhigt.
Ja, ein Rauchfass, was machst du denn?
Wenn ich die Bienen aufmache, täusche ich ihnen einen Waldbrand vor, dann saugen sie sich mit Honig voll und dann sind sie ruhiger.
Wenn du willst, ich habe einen Schleier für dich. Okay. Da hast du ein Band.
Perfekt.
Also so können sie nicht ins Gesicht fliegen.
Ja, hier haben wir 4 Bienenstöcke.
Unten Einflugloch, der untere große Kasten ist der Brutraum und die oberen zwei Kästen, da ist der Honigraum drin.
Okay.
Die Honigzagen. Die schauen wir uns jetzt gleich an und gehen wir zu den hintersten Stock dort nochmal. Also wenn ich zu einem Bienenstock hinkomme, versuche ich mal ruhig zu werden. Dann stelle ich mich vor das Einflugloch und schaue den Bienen ein paar Minuten zu. Dann sehe ich schon eigentlich, ob es ihnen gut geht oder nicht, ob sie mit Pollenhöschen nach Hause kommen, das ist immer ein gutes Zeichen, dass Brut drinnen ist und dass die Königin gut ist. Und da sehe ich auch die Wächterinnen, die versuchen, keine fremden Bienen oder auch Wespen oder sonst was in den Bienenstock hineinfliegen zu lassen. Mhm. Die stehen mit dem Hinterkörper dagegen als Drohgebärde. Die Biene selber hat in ihrem Leben verschiedene Funktionen, also nachdem sie schlüpft. Also die Königin legt ein Ei, nach 21 Tagen schlüpft die Biene und dann hat sie erst einmal Stockdienst, da muss sie mal drinnen die Waben putzen, sauber machen, die Brut pflegen, wärmen, Wachs heraustun und Honig umtragen. Dann. Mhm. Also die bringt den Honig von der Biene, die unten kommt, nimmt sie auf und tragt in den Honigkamm hinauf. Also
die ersten 4 Wochen?
Die ersten 4 Wochen ja, circa. Ja. Mhm. Und erst nachher fliegt sie hinaus und darf Honig sammeln auch. Ja. Und das ist leider so anstrengend, weil sie fliegt ja bis zu 3 Kilometer. Übrigens, Bienen fliegen 35 km/h schnell.
Oh.
Ja, und bis zu 3 Kilometer. Und dann saugt sie sich vorher voll mit Nektar, dass sie überhaupt den Treibstoff bis dorthin hat. Und dann schaut sie natürlich, dass sie nicht so weit wegfliegt, dass sie wieder einen Überschuss mit nach Hause bringt. Mhm. Also das sind die Funktionen dieser Arbeiterbiene.
Aber das heißt, 4 Wochen ist sie im Gebäude, im Bienenstock drinnen. 2 Wochen fliegt sie dann. Was passiert nach dem, was dann?
Dann stirbt sie.
Also sie lebt nur 6 Wochen.
Sie lebt
also die Arbeitsbiene lebt nur 6 Wochen.
Ja. Im Gegensatz zur Winterbiene, die ja nicht fliegen muss, die kann bis zu 6 Monate leben. Die fliegt, aber die hat nur Pflegedienst im Beutenstock drinnen. Mhm. Ernährt die Königin, wärmt die Königin und sichert so das Überleben.
Die Männer, die Drohnen?
Die werden kürzer. Wie genau, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das sind eher weniger. Es sind ja nur ungefähr 10% Drohnen, 10-15% Drohnen.
Oh.
Die züchten sich die Damen selber. Mhm. Ja, das ist auch witzig. Die Königin legt ihr Eier. Königin fliegt aus, wird begattet von Drohnen und dann kommt sie wieder zurück und dann hat sie für 2-3 Jahre Sperma in ihrer Spermablase. Mhm. Und entscheidet, wenn sie ein Ei legt, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird.
Wie wird die Königin auserwählt?
Die Königin wird auserwählt vom Volk. Wenn die Königin zu schwach wird, wenn sie merken, dass der Pheromonengeruch weniger wird, die Königin stößt den Pheromongeruch aus, wenn der weniger wird, beziehungsweise wenn die Legeleistung weniger wird, merken die Arbeiterin, hallo, die ist nicht mehr gut genug, wir züchten uns eine neue. Wir schaffen uns eine neue an. Ja. Die alte zieht dann aus und die neue lebt dann weiter. So ist das Bestehen des Bienenvölkers gegeben.
Wie alt werden die?
Die Königinnen werden 3-4 Jahre alt. Der Imker greift nur dann ein bisschen ein nach 2 Jahren oder dann wechselt er die Königin selber aus, weil er will ja nicht, dass sie wegschwärmen, sondern er will eine gute Königin haben. Also da greift der Imker, der Bienenbauer, ein bisschen ein und steuert das ein bisschen.
Und wie macht er das? Wie machst du das?
Er züchtet sich neue Königinnen. Ja. Ja.
Wie geht das?
Oder? Ja, du gaukelst den Volk, einem Volk oder einem gewissen Bienen vor, dass sie keine Königin haben. Dann nimmst du von einem alten Volk, von einem guten Volk, diese Eier oder Larven, gibst denen so Schnäpfchen hinein und legst es denen hinein. Und dann ziehen sie ganz hektisch, weil die sagen, um Gottes Willen, wir haben keine Königin, wir brauchen eine neue. Königin braucht auch nur 16 Tage. Arbeiterin braucht 21 Tage, bis sie fertig ist.
Oh.
Also sie können schnell eine neue nachzüchten und dann legt sie wieder Eier. Also dann haben wir wieder eine, und der Imker greift ein, macht so Zuchtlatten, wo er bis zu 12 so Weißelnäpfchen dann drauf hat. Mhm. Die hängt da rein und die ziehen sie ganz schnell aus, weil sie wollen ja überleben. Und dann hat er neue Königinnen und kann sie auf andere Völker verteilen.
Wie viele Eier legt die für Königin pro Tag?
Im Hochsommer bis zu 2000.
Wow. Und wie viele Bienen sind da in seinem Bienenstock drin?
Jetzt im Sommer 40.000, 50.000, im Winter nur 10.000.
Was passiert mit den anderen? Na
gut, die sterben. Mhm. Ja, wenn du hier schaust, sie fliegen so hinaus, und wahrscheinlich über das Haus drüber und dann in den Prater hinein.
Ah, okay.
Da vorne ist der Praterstern, da über das Haus drüber und dann sind sie mitten im Prater.
Bevor wir uns getroffen haben, hast du mir geschrieben, dass ich zur Sicherheit auf Parfum oder andere Duftstoffe verzichten solle. Meine Damen sind manchmal den stichfreudiger. Wann stechen Bienen zu?
Bienen stechen sie nur zu, wenn sie sich in
wenn sie sich bedroht fühlen. Ja? Das heißt, ich gehe eigentlich normalerweise so, wie ich jetzt da bin, mit T-Shirt, oft auch mit kurzer Hose zu den Bienen hin, auch ohne Handschuhe. Ich habe früher auch mit Handschuhen und ganz overall gearbeitet. Wenn die Bienen friedlich sind und du ohne Handschuhe greifst, du sie ganz anders und vorsichtiger an, als wenn du mit so dicke Lederhandschuhe hingehst. Sie greifen manchmal an, wenn du Parfum hast oder wenn du hektisch irgendwie bist, dann fühlen sie sich auch bedroht. Aber du hast gesehen, die haben sich nicht bedroht gefühlt eigentlich. Nein.
Wie viel Honig erntest du hier um?
Ja, pro Stock hoffen wir auf 20 Kilo.
Pro Saison oder wie?
Pro Saison, ja. Mhm. Klimawandel sagt auch, dass die Obstbäume viel früher blühen als früher. Also bis zu 4 Wochen früher blüht die Kirsche in Wien, als sie vor einigen Jahren noch gemacht hat. Mhm. Nur wenn die Biene jetzt da erst zum Frühling anfängt, wirklich zu produzieren, dann ist die Kirsche schon weg, dann gibt sie nicht mehr. Also du musst da irgendwie ein bisschen eingreifen vorher, Maßnahmen setzen, dass sie früher zum Brüten anfangen.
Und was machst du denn? Wie machst du das?
Ich fütter sie. Ich gaukle ihnen ein Nahrungsvorkommen vor. Mhm. Dadurch glauben sie, wir haben schon und geben Gas mit der Brüte. Weil eine Biene braucht eben fast 4 Wochen, bis sie hinausfliegt. Ja? Also ich muss Mitte März oder Mitte Februar fange ich an, dass sie Mitte, Ende März fertig sind, dass die Vogelstärke da ist.
Okay, so kannst du quasi mit dem Klimawandel umgehen, ne?
Na, ich versuche damit umzugehen. Ja.
Aber dann gleichzeitig, wenn dann wieder ein Monat lang nur Regen ist?
Ja, dann fressen sie alles wieder weg. Das haben wir heuer gehabt. Ja. Also wie so Regen war, sind die Vorräte, die eingelagert worden sind, alle wieder weg.
Das heißt, du fängst jetzt wieder bei Null an?
Ja, hoffe, dass es wieder besser geht. Also du bist mit Wildtieren zusammen und du musst eigentlich nach denen, das ist kein Haushund oder sonst was, das ist wirklich Tiere, Wildtiere. Also wenn viel Regen oder im Winter haben wir früher in den Völkern so Plastikfolien drin gehabt, zur Abdeckung nach oben, habe ich nicht mehr drinnen. Ich habe einfach einen Deckel oben mit einem Loch, mit einem Gitter, wo ich Schaffolie drüber habe, wo die Feuchtigkeit abziehen kann. Seitdem gibt es keinen Schimmel mehr in meinen Beuten drinnen. Also ich halte sie warm und habe auch ein Bodenbrett unten drin. Also verschiedene thermische Maßnahmen, die ich von der Technik mitbekommen habe, versuche ich da umzusetzen. Lese viele alte Bücher, wie es die Altimker vor 100 Jahren gemacht haben. Die haben es ähnlich schon gemacht, warm einpacken und so weiter. Und das versuche ich ein bisschen in die Neuzeit hinüber zu retten. Habe ja wieder gesehen, auch ein Bienenherz drinnen, der elektronisch überwacht, Innentemperatur, Innenfeuchtigkeit. Zudem gibt es Außentemperatur, Außenfeuchtigkeit und Waage. Das wird von mir täglich überprüft, wie es ihnen geht im Verhältnis zu anderen und versucht, irgendwelche Rückschlüsse daraus zu ziehen, technisch auch. Also mein Rückschluss ist, man lehrt, dass man sehr viel einfüttern muss, wenn man ihnen wegnimmt. Also man muss sonst viel Zucker wieder einfüttern. Ich habe aus dieser Waage gesehen, dass sie im Winter nicht viel fressen. Sie fressen nur 4-5 Gramm am Tag weg. Wichtig ist es im Frühjahr, ab Februar, wenn sie die Brut anfangen, dann brauchen sie Futter. Und dadurch Reizfüttern, wie sie das nennt, und dann geht es noch schneller.
Wie viel kostet dein Honig? Ist der extrem teuer? Ist der überhaupt leistbar?
Ich glaube schon. Mein Honig kostet jetzt da 20 Euro pro Kilo am Markt. Wird vielleicht ein bisschen mehr werden, weil das Glas wird teurer und Zucker wird teurer, aber zuletzt verkauft um 20 Euro. Wenn man nimmt, dass in Österreich im Schnitt 1 Kilo Honig im Jahr ist, sind 20 Euro nicht so viel. Ich werde auch immer manchmal gefragt, warum das so teuer ist, ob ich ihn nicht billiger hergebe. Ich sage, nein, mache ich nicht. Wenn er einen billigen Honig haben möchte, soll er in den Supermarkt gehen und dann aufs Etikett schauen. Ich erkläre ihm das. Ja. Manchmal kommt er dann wieder. Vielleicht auch noch zu denken, für einen halben Kilo Honig muss die Biene 3-mal um die Welt fliegen, um das einzusammeln.
Was kann man noch alles aus Honig machen?
Es gibt so viele Dinge, was man noch aus Honig machen kann. Also Wachskerzen einmal, ne? Also gibt es zu Weihnachten oder zu Ostern Wachskerzen. Also Bienenwachs riecht besonders gut. Oder auch andere Dinge, wie gibt Seife, Propolis gibt es ja auch noch. Propolis ist das Harz, wo die Biene den Bienenstock auskleidet. Das ist auch antibakteriell und sehr, sehr gesund. Gibt Salben und Lippenstifte. Und Honigwein, Met. Also man glaubt immer, Honigwein ist süß. Man kann ihn auch eher ein bisschen trocken ausbauen und das gibt es auch am Markt und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und Oxymel, Sauerhonig, also Essig mit Honig gemischt, auch mit Geschmacksrichtungen wie Rosmarin, Lavendel oder so irgendwas drinnen.
Und das wird mit deinem Honig gemacht?
Ja, ich lasse das herstellen. Alles selber kann ich nicht machen, bin ich zu klein. Aber den Met lasse ich in der Landwirtschaftsschule in Wartmo machen. Das heißt, ich kriege ihm den Honig und der arbeitet mir das in Met um und füllt mir das gleich ab dann.
Du, lieber Kurt, ja, vielen Dank für die Einblicke. Und ich glaube, Praterstern, kann man sagen, jetzt steht für mehr als für Verkehrswelle, sondern auch ja. für...
Du hast ja gekostet, habe ich.
Ja. Steht auch für guten Honig aus Wien.
Ja, Wien hat super Honig.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute waren wir zu Gast bei Kurt Grottendorfer. Der Imker erntet Honig von Bienen am Dach eines Hotels, gleich ums Eck vom Wiener Praterstern. Wir haben gehört, wie man gepanschten Honig erkennt, wann Bienen zustechen und was getan werden muss, damit Bienen nicht aussterben. Weiterführende Links und Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website wz.at. Die heutige Folge ist Teil einer Serie, bei der wir einmal im Monat heimische Bauern besuchen, die Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität in Eingang bringen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.